ARD.
Welt macht China.
I have just arrived to the craziest city on Earth, and you probably have never even heard about it.
Ich bin eben in der verrücktesten Stadt der Welt angekommen und du hast wahrscheinlich nie von ihr gehört, sagt hier ein TikToker. So wird die Metropole Chongqing im Netz oft dargestellt. Chongqing ist bekannt für Metros, die durch Hochhäuser fahren, labyrinthartige Strukturen, ewig lange Rolltreppen, leuchtende Lichterlandschaften in der Nacht, feurig scharfes Essen und man kennt Chongqing als Cyberpunk City. Sie wird oft als größte Stadt der Welt bezeichnet.
Chongqing hat einen wahnsinnigen Wandel von einer sehr zurückgebliebenen Stadt zu einer der wirtschaftlich starken Städte im Kernland Chinas geschafft und hat damit sozusagen eine sehr starke Entwicklung im Vergleich zu anderen Städten auch in der Region hingelegt.
Das ist Florian Tünken, Sinologe von der Universität Würzburg. Ja, Chongqing ist eine beeindruckende Stadt. Aber wie lebt es sich dort wirklich? Und wie ist die Urbanisierung in Chongqing, einer Bergstadt, abgelaufen? Darum geht es heute. Übrigens, das ist unsere letzte Folge vor dem Sommer. Ab dem 9. September ist Welt macht China dann aus der Pause wieder für euch da. Und solange gibt es uns natürlich wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joyce Lee.
Hallo Joyce. Ich melde mich hier von Bord eines Schiffes. Ich sitze hier an Deck und fahre durch die Nacht auf dem Yangtze und schaue mir hier die Skyline von Chongqing an. Und links und rechts sieht man Hunderte von Hochhäusern, von Wolkenkratzern, die extrem hell beleuchtet sind. Es ist so hell beleuchtet, dass man schon fast denkt, es könnte nicht Tag sein, aber doch irgendwie Dämmerung. Jetzt fährt hier eine U-Bahn über eine Brücke über mir drüber. Und wenn man diese Stadt so sieht, das ist schon beeindruckend, wenn man nur diese Hochhäuser sieht und diese beleuchtete Skyline. Wenn man aber noch weiß, wie diese Häuser in die Berge gebaut sind und was es da für ein System an sich windenden Straßen gibt, die zum Teil übereinander verlaufen und sich kreuzen und unter Häusern durch Tunnels verlaufen, dann ist es nochmal doppelt beeindruckend.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt gerade richtig Lust auf Chongqing. Vor allem nach dieser Sprachnachricht von Benjamin Eisel, unserem ARD-Korrespondenten in Beijing. Hi Ben.
Hallo Joyce.
Ich war 2013 selbst mal in Chongqing und was ich nie vergessen werde, die Stadtarchitektur ist ja wirklich der Wahnsinn. Das hast du ja selbst eben gesagt.
Ja genau, diese Stadt ist wirklich einfach in den Berg gebaut, in Berge gebaut. Man hat diese zwei Flüsse, ich habe es ja gerade schon gesagt, der Yangtze und dann gibt es noch den Jialing, der in den Yangtze reinfließt, die mitten durchs Zentrum fließen und links und rechts davon geht es dann eben sehr steil hoch. Und die Stadt mit ihren vielen Hochhäusern ist in die Berge gebaut. Wenn du mich fragst, das ist für mich auf jeden Fall die spektakulärste Stadt Chinas, weil sie eben auf so vielen Ebenen flasht.
Ja, ich weiß auch noch, dass ich mich dort öfters verlaufen habe, eben weil es so viel zu gucken gab und ich ständig abgelenkt war. Und weil es auch so viele verwinkelte Gassen und Straßen gibt und auch diese mehreren Etagen, auf denen man rumlaufen kann.
Man verläuft sich da ständig, weil eine normale Karten-App, die funktioniert nicht, weil die eben nur 2D ist. Und Chongqing hat einfach mehr Dimensionen. Und versuch mal ein Taxi zu rufen mit einer App, die finden dich meistens nicht. Oder du gibst ein Ziel ein und kommst nicht da raus, wo du eigentlich hin willst, weil es eben eine andere Etage ist. Und man läuft sehr viel, Treppen hoch, Treppen runter. Die Straßen, die Bahntrassen verlaufen mal über einem, mal unter einem, verschwinden in Tunnels. Was mich auch total fasziniert hat, wenn man in Häusern ist, dann haben die verschiedene Erdgeschosse. Also du stehst zum Beispiel in einem Aufzug und da gibt es dann verschiedene Knöpfe für Straßenniveaus. Da steht dann einfach Pingjie, also so viel wie Straßenniveau. Zum Teil sind auch die Straßennamen angegeben, dass man dann weiß, auf welchem Niveau man rauskommt. Aber es ist tatsächlich total verwirrend.
Es gibt ja auch witzige Videos auf TikTok dazu.
Die Stadt ist so maximal verwirrend, dass sie auf Etagen gebaut ist. Denn läufst du jetzt weiter in diese Richtung, da checkst du erst, dass du auf der 22. Etage bist. Hä? Da denkst du, dass du noch in der Stadt wärst und dann schaust du hier runter und da fängt nochmal eine neue Stadt an. Das ist ein komplettes Paralleluniversum hier.
Oder in diesem Video ist jemand in Chongqing unterwegs und entdeckt immer wieder neue Ground Floors, also neue Erdgeschosse.
So right now I think I'm on the ground floor, but down there, tucked between all these residential buildings, is a literal church. And if we take a left and go around, we hit what looks like another ground floor for a different building. Go further and guess what? There's another ground level above us. And if we look down, and there's another ground floor down there.
Ich muss sagen, ich finde es ziemlich witzig und auch sehr beruhigend, dass wir alle so verwirrt von dieser Stadt sind. Wir werden später nochmal genauer auf die Stadtarchitektur schauen und über die Urbanisierung von Chongqing sprechen. Ben, ich höre bei dir auf jeden Fall raus, dass du von Chongqing begeistert bist, aber verdient es deiner Meinung nach die Aufmerksamkeit, die es im Netz bekommt?
Ja, ich finde total. Vieles dort ist zwar auch wie in anderen chinesischen Metropolen und allein das kann ja Leute flashen, die von außerhalb Chinas zum ersten Mal nach China kommen. Aber Chongqing sticht auf ganz vielen Ebenen, haha, im wahrsten Sinne des Wortes, hervor. Man muss dazu sagen, ja, die Aufmerksamkeit im Netz bekommt die Stadt vielleicht jetzt außerhalb Chinas. Auch in China selbst kennen alle Chongqing. Chongqing, finde ich, hat es aber auch verdient, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen außerhalb der Volksrepublik China, weil diese Stadt eben so interessant und vielschichtig ist.
Und oftmals ist von Chongqing ja auch von der größten Stadt der Welt die Rede. Was ist da dran?
Ja, das hört man immer wieder. Eine Stadt von der Fläche so groß wie Österreich mit 30 Millionen Einwohnern. Das stimmt zwar theoretisch, wenn man dieses ganze Gebiet, das Chongqing heißt, als Stadt betrachtet. So ist es ja auch offiziell deklariert. Was aber als Stadt bezeichnet wird, das hat in dem Fall eher die Größe einer Provinz, eines Landesteils und schließt eben auch Bereiche ein, die komplett von der Kernstadt abgekoppelt sind, ländliche Gebiete. Wenn wir uns das anschauen, was wir als Chongqing kennen, was als Chongqing auch auf TikTok, Instagram, im Internet immer bekannter wird, das ist die Kernstadt, dann ist es immer noch eine große Stadt mit rund 10 Millionen Einwohnern, aber wenn man sich China anguckt, dann ist es noch nicht mal mehr die größte Stadt Chinas.
Das stimmt. Die größte Stadt Chinas ist Shanghai mit etwa 23 Millionen Menschen. Chongqing ist ja auch bekannt als Cyberpunk City. Dazu gibt es auch etliche Videos im Netz mit Chongqings leuchtenden Häuserfassaden etc. Cyberpunk, das gehört zum Science-Fiction-Genre und der Stil ist so eine Mischung aus Zukunft und Ghetto. Futuristisch hohe Häuser, sehr fortgeschrittene Technik überall, aber trotzdem ranzig und chaotisch. Wie auch Chongqing, kann man sagen. Überall leuchtet die Stadt ja in der Nacht. Das hast du selbst in der Sprachnachricht vorhin auch erzählt. Wenn eine Stadt abends so leuchtet, dann hat es sicherlich auch ein sehr lebendiges Nachtleben. Was macht das Nachtleben von Chongqing so interessant?
Ja, es ist einfach immer was los, egal wo man hingeht. Also der Verkehr scheint immer zu laufen. Lieferfahrer, Taxis, Autos sind unterwegs. Es gibt Restaurants, es gibt Hotpot-Läden, Bars, Grill- und Bierläden, die sind die ganze Nacht offen. Und es gibt Nachtmärkte. Und ich war auf so einem Nachtmarkt unterwegs, das hören wir gerade. Und da kann man Dinge kaufen und essen und trinken. Und da sind ja auch bis tief in die Nacht viele Leute immer unterwegs. Häufig gibt es noch Bars drumherum und Restaurants. Und dann geht das auch unter der Woche so bis 2-3 Uhr nachts oder länger.
Okay, das ist schon krass. Wie ist das denn dann mit Lärmschutz und Arbeitsschutz?
Das ist tatsächlich alles nicht so streng in China, wie das zum Beispiel in Deutschland ist. Und es ist auch so, dass viele der Verkäuferinnen und Verkäufer auch selbstständig sind. Dann ist es da sowieso nicht so streng. Also wie zum Beispiel Liu Min, die habe ich da getroffen, 38 Jahre alt. Und sie steht jeden Abend ab 18 Uhr von Mittwoch bis Sonntag hinter einem Grill, auch in der Hitze, und wendet bis 3 Uhr früh Austern, die sie dann so mit Knoblauch und Chilisauce würzt und dann verkauft. Und ja, sie findet das auch gut, dass sie da nachts steht.
Ja,
Ja, und sie sagt, diese Nachtmärkte, dieses Wirtschaftsmodell mit Straßenständen, für sie sei das sehr gut und auch für viele andere Leute sei das hilfreich. Denn sie sagt, sie hat nur diesen Job, viele andere haben auch nur diesen einen Job und gleichzeitig müsse sie sich um ihre Familie kümmern. Sie hat auch Kinder und zu ganz normalen Arbeitszeiten kann sie gar nicht arbeiten, sagt sie.
Aber warum findet denn so viel in der Nacht überhaupt statt?
Unter anderem hat es damit zu tun, dass es in Chongqing im Sommer extrem heiß wird. Das ist eine der heißesten Städte Chinas, wird auch eine Backofenstadt genannt. Und ja, das heizt sich richtig auf, häufig auf bis zu 40 Grad. Und da kann man tagsüber fast nicht rausgehen. Und es bietet sich natürlich dann total an, in den heißen Monaten des Sommers das Leben zumindest ein Stück weit in die Nacht zu verlagern, wenn man tagsüber gar nicht raus kann. Und die Stadt selber, die Stadtverwaltung, die preist dieses Nachtleben auch an.
Wie macht sie das?
Also zum Beispiel fördert Chongqing diese Nachtmärkte, wo wir eben schon von gehört haben, immer mehr, weil ja das gut für die Wirtschaft ist und auch für den Tourismus. Und es läuft ja auch gerade wirtschaftlich nicht sonderlich gut in China. Da werden natürlich auch versucht, neue Märkte zu erschließen. Und ich habe mich deswegen auch mit Yang Yan getroffen. Das ist die Chefsekretärin des Chongqinger Nachtwirtschaftsverbands. Den gibt es seit ungefähr 4 Jahren. Und das ist der erste, ja, solche Nachtwirtschaftsverband in China, hat sie mir erzählt. Und sie hat auch gesagt, dass die Stadtregierung von Chongqing eben großes Interesse daran habe, diese Nachtwirtschaft voranzutreiben. Ja, und sie sagt, dass es einfach ausgedrückt eben darum geht, dass das Ganze ein Konsumszenario ist. Es geht darum, dass die Leute Geld ausgeben. Und ja, wenn man eben diese Zeit, in der man konsumiert, nach hinten verlängert im Tag, dann verlängert man auch den Konsum quasi. Und man kann so ja einen Umstand schaffen, ein Szenario schaffen, in dem das für die Bürger sehr angenehm ist und in dem die Bürger dann eben auch mehr Geld ausgeben. Und dabei geht es dann eben hauptsächlich ums Essen, ums Trinken, um Unterhaltung und Einkaufen. Und was ich total interessant finde, sie hat mir gesagt, dass schon jetzt 60% der Konsumausgaben in Chongqing nach 18 Uhr abends getätigt werden.
Wow, okay. Also mehr als die Hälfte wird nach 6 Uhr abends ausgegeben. Das ist schon eine Menge. Apropos Essen, wir müssen natürlich über Chongqings bekannteste Spezialität sprechen. Chongqing Huoguo, also den unglaublich scharfen Hotpot aus Chongqing. Der wird ja auch vorwiegend nachts gegessen. Hast du auch Hotpot gegessen, als du da warst, Ben?
Ja, na klar, natürlich. Und sogar mehrfach. Und auch ultrascharf natürlich. Alle in China, muss man sagen, kennen ihn, den Chongqing Huoguo, den Hotpot. Viele lieben ihn, manche fürchten ihn, weil er eben so krass scharf ist. Und das hat auch was sehr Geselliges. Man sitzt da mit idealerweise mehreren Leuten um so einen brodelnden Topf mit scharfer, öliger Suppe. Da schwimmen ganz viele Chilis drin rum und dieser betäubend scharfe Sichuan-Pfeffer. Und dann wirft man eben ja nach Herzenslust die Zutaten rein, die man haben will, bis sie gar sind. Gemüse, Fleisch, Innereien. Wie war das bei dir, Joyce? Du hast den doch bestimmt auch probiert, oder?
Ich habe den auch probiert und das war leider überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe in Chongqing auch Hotpot gegessen und ich konnte...
Natürlich,
das ist ein Muss, ja. Und ich konnte aber nach ein paar Bissen nicht mehr. Es war einfach das Schärfste, was ich jemals gegessen habe. Also ich bin ja Kantonesin, komme ganz aus dem Süden Chinas und da essen wir eigentlich kaum bis gar nicht scharf und ich vertrage Schärfe auch einfach nicht. Und das hat auch die Kellnerin in dem Chongqing Hotpot-Restaurant gemerkt. Die kamen dann irgendwann an mit einer Schüssel, wo warmes Wasser drin war, damit ich die Brühe darin auswaschen konnte und wieder mitessen konnte. Also ich habe so extrem geschwitzt auch noch beim Essen. Du hast ja auch gerade gesagt, es ist super warm da in Chongqing. Also wirklich, nach dem Hotpot war ich extrem fertig einfach. Aber warum ist Hotpot, also dieser scharfe Hotpot, überhaupt so ein Ding in Chongqing, wo es auch noch so mega warm ist?
Das ist eine gute Frage, das habe ich mich natürlich auch gefragt, weil wenn es nämlich draußen 30 Grad hat, kurz vor Mitternacht und man dann noch so ein Hotpot ist, klar, da läuft einem die Brühe runter. Es gibt verschiedene Legenden. Manche sagen, es liegt am Klima, weil es in Chongqing so feucht sei. Deswegen muss man so scharf essen. Aber ganz ehrlich, in Guangdong oder in Shanghai, da ist es auch feucht und die Leute essen da nicht scharf. Also das ergibt nicht so viel Sinn für mich. Plausibler finde ich die Theorie, dass es früher eben so ein Arme-Leute-Essen war und man hat billige Zutaten, Fleisch, das vielleicht nicht mehr so gut war, Innereien und so weiter, in der scharfen Suppe gekocht. Das haben unter anderem die Hafenarbeiter gemacht. Und dann hat man eben nicht mehr geschmeckt, wenn es minderwertige Zutaten waren. Mhm. Heute ist das natürlich komplett anders. Wie gesagt, das ist ein kulinarisches Aushängeschild der Stadt. Das ist Lifestyle.
Also wir fassen kurz zusammen. Nachtleben mit Hotpot in Chongqing, das ist einfach ein Lebensgefühl. Für mich war das auf jeden Fall ein Erlebnis, sag ich mal.
Ja, und man kann das Ganze auch noch mehr zum Erlebnis machen. Ich war zum Beispiel in einem Bunker, in einem ehemaligen Kriegsbunker und da ist heute ein Hotpot-Restaurant drin.
Okay, also schon wieder richtig abgefahren. Warum genau in einem Bunker? Weil die Atmosphäre stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so nett vor.
Also ich fand, es war was ganz Besonderes und ich fand die Atmosphäre tatsächlich sehr nett. Wir hören das schon, da ist richtig viel los und Chongqing ist eben bekannt für seine tausenden Bunker. Die sind im Krieg entstanden mit den imperialistischen Japanern, so Ende der 1930er Jahre. Und manche von denen sind eben heute umgewidmet worden. Dieser Bunker, der war 4500 Quadratmeter groß, 500 Meter in den Berg hineingebaut, also wie so ein Tunnel. Wow. Mhm. Und es gibt dort mehr als 200 Esstische, also da können jeden Tag tausende Leute essen. Und dort habe ich dann auch Chen Jianbo getroffen, 57 Jahre alt, der saß mit zwei Freunden an so einem Tisch, die haben Bier und Baijiu getrunken am helllichten Tag, diesen klaren, starken chinesischen Schnaps und haben Hotpot gegessen und sie haben mir erzählt, dass sie öfter hierher kommen. Ja, er sagt, hier ist es toll, denn im Winter ist es warm und im Sommer ist es kühl. Im Nachbarbunker erzählt, da gibt es sogar noch so ein traditionelles Chongqing-Teehaus, da kann man verschiedene Teesorten probieren. Und dann erzählt er, wenn man eben hier in Chongqing Hotpot isst, dann gibt es zwei Zutaten, die müssen unbedingt dabei sein. Das ist einmal Rindermagen und einmal Gänsedarm, mhm. Das sei traditionell. Und ja, andere Sachen kann man nach Herzenslust hinzufügen. Er sagt, häufig essen wir einfach auch ganz günstige Sachen. Und nebendran am Nachbartisch, da habe ich He Yin getroffen, 35 Jahre alt. Die war mit einer großen Gruppe Freunde da und die haben ganz viel Essen bestellt. Und ich habe sie mal gefragt, doch mal zu erklären, was sie da alles bestellt haben. Also sie hat gesagt, da gibt es einen Topf, der ist geteilt in der Mitte. Auf der einen Seite ist so eine milde Pilzsuppe und auf der anderen Seite die ja, scharfe Brühe mit Rinderfett, für die Chongqing so bekannt ist. Und dann hat sie erklärt, was es da so alles auf dem Tisch gab. Schweinefleisch, Rinderleber, Schweineleber, Gänsedarm, Tintenfisch, Bohnensprossen, Erdnusssprossen, Pilze, Algen, Tofu und auch noch fermentiertes Gemüse. Und ja, man schmeißt es dann da rein nach Herzenslust. Wenn es gar ist, dann holt man sich das raus mit seinen Stäbchen und dippt es in ein Schälchen mit Sesamöl, bevor man sich es in den Mund schiebt. Das hat den Vorteil, das kühlt den Bissen ein bisschen ab und es nimmt auch ein bisschen was von der Schärfe. Also das könnte was für dich sein, Joyce, genau wie die milde Pilzsuppe.
Ja, die nehme ich mit Handkuss. Die Pilzsuppen beim Hotpot sind ja in der Regel nicht scharf. Und ja, man kann es sich ja richtig gut gehen lassen in Chongqing, wie wir hören. Das Leben dort klingt auf jeden Fall entspannter, als es vielleicht in den großen Metropolen an der Ostküste ist. Dort ist der Druck ja relativ groß. Ist es das tatsächlich?
Ja, das ist es schon ein bisschen. Chongqing ist weit weg von der Ostküste und vielleicht auch ein bisschen unter dem Radar der kommunistischen Partei. Natürlich ist es eine Stadt in der autokratisch regierten Volksrepublik China. Klar, da gibt's bestimmte Dinge nicht, da gehen bestimmte Dinge nicht. Es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Pressefreiheit, ganz klar. Aber es wird alles ein bisschen lockerer und entspannter gesehen als in den großen Metropolen an der Ostküste. Es gibt ja mehr Nischen für Dinge, die es vielleicht in Shanghai oder Beijing nicht geben würde. Und ja, viele junge Leute, die nach Chongqing ziehen, die machen das, weil es da mehr Freiräume gibt als in den anderen Metropolen. Es gibt weniger Druck, auch weil die Wohnungspreise niedriger sind, auch weil andere Dinge günstiger sind. Und es ist eben trotzdem eine große, lebendige Stadt, die extrem fasziniert.
Aber zwischen den Lichtern, dem Entertainment, dem Hotpot im Bunker, da wird ja auch ganz schön hart geackert. Also ich kann mich noch an die Lastenträger in Chongqing erinnern. Männer mit Bambusstangen auf den Schultern, die schwere Wasserkisten, Pakete oder auch Möbel über steile Treppen tragen. Das ist so ein richtig harter Knochenjob und das hat immer, wenn ich das gesehen habe, mein Herz so ein bisschen gebrochen. Und dann denkst du, okay, also Chongqing ist nicht nur Cyberpunk und Fun, es ist auch hartes Leben. Gibt es die Lastenträger noch?
Ja, ja, die gibt es noch. Immer weniger, aber die gehören immer noch zum Stadtbild. Zum Teil, man muss sie aber zum Teil auch ein bisschen suchen. Die warten dann an bestimmten Sammelplätzen auf Aufträge im Sommer, oft ja mit nacktem Oberkörper und dann auf diese Tragestangen so gestützt. Bang Bang werden sie genannt in Chongqing. Und ich habe einen 61-jährigen Mann getroffen, der diesen Job macht. Und er hat gesagt, er macht ihn gerne. Er sagt, er sei frei mit dieser Arbeit. Er werde von niemandem beobachtet. Und er arbeitet, wann er arbeiten möchte und was er will. Und wenn du ihm genügend Geld zahlst, dann arbeitet er für dich. Und wenn es ihm nicht passt, dann macht er es halt nicht. Und er genießt diese Freiheit. Aber es ist eben doch klar, ein Knochenjob. Wie du sagst, Joyce, die Männer sind Tagelöhner, meistens aus ganz einfachen Verhältnissen. Und die verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Schleppen von Waren. Den Berg hoch, die Treppen hoch und wieder runter. Der Mann hat mir gesagt, er konnte früher 90 Kilo tragen.
Wow.
61 Jahre alt ist er. Heute sind es immerhin noch 60, sagt er. Das ist schon krass. Und man hat sie ja früher unbedingt gebraucht, die Bang Bang, in der bergigen Stadt. Die werden jetzt aber immer mehr verdrängt durch Rolltreppen, durch Aufzüge und durch Express-Lieferdienste. Da stecken die großen Konzerne dahinter und der Job des Lastenträgers stirbt aus. Ja, dieser Lastenträger sagt eben, ja, dass sie jetzt schon weniger Arbeit haben, weil eben auch viele Ladenbesitzer zum Beispiel sich für den Expressdienst entscheiden, einfach per App bestellen. Und deswegen bekommen diese Lastenträger immer weniger Arbeit und der Job stirbt aus.
Ja, also es sieht so aus, als würde es die Lastenträger irgendwann nicht mehr geben. Und das, obwohl sie in der Bergstadt sehr wichtig waren, eben wegen der hügeligen Landschaft. Sie waren essentiell für das Leben in Chongqing. Was durch die Urbanisierung von Chongqing außerdem noch weggefallen ist und warum die Stadt ein Experiment ist, das hören wir jetzt. Ja, Chongqing hat, wie wir gerade gehört haben, super viel Charakter. Es hat eine spannende Stadtarchitektur, ein aufregendes Nachtleben, einen unglaublich scharfen Hotpot, Lastenträger, ohne die das Leben in der Bergstadt früher nicht funktioniert hätte. Und einer, der dieses Leben gelebt hat, ist Dr. Florian Tünken, Sinologe der Universität Würzburg. Hallo, Herr Tünken.
Hallo.
Ja, Sie haben zur Urbanisierung in Chongqing promoviert. Sie haben ein Jahr lang in der Kernstadt in Chongqing gelebt und sind immer noch regelmäßig dorthin geflogen. Also Chongqing scheint Sie ja nicht richtig loszulassen. Ist das jetzt Ihre zweite Heimat?
So kann man das vielleicht sagen. Es ist auf jeden Fall die Stadt in China, in der ich am meisten Zeit verbracht habe, neben Peking, wo ich aufgrund meiner Arbeit häufiger war. Als erstmal war ich in Chongqing auf Reisen 2007 und 2008 bis 2009 habe ich dort für ein Jahr lang studiert. Und ab dann war ich regelmäßig ungefähr jedes Jahr einmal dort, ausgenommen der Corona-Pandemie. Das letzte Mal letztes Jahr und in der Regel immer so ein halbes Jahr bis ein bis zwei Monate.
Okay.
Jedes Jahr.
Was hat sich denn so in den letzten 17, 18 Jahren in Chongqing verändert?
Chongqing hat einen wahnsinnigen Wandel von einer ja, sehr zurückgebliebenen Stadt, also hinter den großen Küstenstädten in der Entwicklung hinterher, hinkenden Stadt zu einer der wirtschaftlich starken Städte im Kernland Chinas geschafft und hat damit sozusagen eine sehr starke Entwicklung im Vergleich zu anderen Städten auch in der Region hingelegt. Ja, aber das Umland drumherum ist wirtschaftlich immer noch relativ schwach. Also Chongqing hat sich da sehr stark entwickelt, hat viele seiner Schwächen, die inländische Lage zu Stärken umgewandelt. Also zum Beispiel Anschluss an die große großen Bahnnetze mit Güterverkehr bis hin nach Europa, bis hin nach Deutschland. Da hat man einen sehr starken Wandel hingelegt. Also die Stadt ist inzwischen sehr modern. Ja, das war vor 17 Jahren noch nicht ganz so der Fall. Das ist auch vielleicht eine der Kehrseiten. Viele der alten Strukturen sind halt verschwunden seitdem.
Was meinen Sie genau mit alten Strukturen? Also jetzt zum Beispiel gibt es diese Lastenträger, die immer mehr wegfallen. Aber wenn Sie von Strukturen sprechen, meinen Sie dann zum Beispiel alte Gebäude?
Rein die alte Architektur ist mehr oder weniger verschwunden. Das hat man wie in vielen Städten einfach nicht wirklich gepflegt. Also was alt war, hat man abgerissen, hat dort neue Sachen hingebaut. Das bereut man heute, glaube ich, auch so ein bisschen, weil man inzwischen so Viertel wieder aufbaut, wo man das nachempfindet, wie es mal war vor 20, 30, 40 oder 100 Jahren. Aber auch sozusagen soziale Strukturen. Wie gesagt, die Lastenträger sind das beste Beispiel. Die gibt es noch, gerade im Kernstadtgebiet, aber das werden immer weniger.
Können Sie ein Beispiel nennen, wo man in Chongqing wieder etwas nachgebaut hat?
Ja, das kann man im Innenstadtbereich ganz gut sehen. Es gibt ein sehr prominentes Viertel, das heißt 18 Treppen. Und das war sozusagen eines der letzten wirklich alten Viertel, was noch existiert hat. Das hat man vor ein paar Jahren abgerissen, nachdem es lange, lange angekündigt war, und hat dann an die gleiche Stelle eine neue Version dieses Viertels hingesetzt. Also die alten Bewohner leben dort in der Regel nicht mehr. Das ist jetzt so ein Touristen-Hotspot, an dem man shoppen kann und so ein imaginiertes altes Viertel quasi sich anschauen kann. Ja, also das ist dann der Weg, wie man das Alte erfahrbar macht. Das ist in der Tat aber auch nicht wirklich speziell für Chongqing. Das hat man in vielen chinesischen Städten so.
Bleiben wir noch kurz bei der Kernstadt. Also ich habe mich nämlich immer gefragt, warum baut man ausgerechnet in die Berge eine Stadt? Weil es ist doch eigentlich total ungünstig, da zu wohnen. Aber warum hat sich die Regierung entschlossen, okay, wir machen es trotzdem?
Vor hunderten von Jahren hat man dort eine Stadt hingesetzt, weil es einfach strategisch sozusagen ein guter Ort ist. Man ist sehr abgelegen. Das ist sozusagen einer der großen Nachteile, der aber, wenn man über sozusagen Verteidigung nachdenkt, einer Stadt ein großer Vorteil ist. Das hat Chongqing sozusagen auch sehr geholfen im Zweiten Weltkrieg, als es dann zur temporären Hauptstadt gemacht worden ist. Und man hat natürlich die Lage am Fluss. Ja, also die Berge sind in der Tat geografisch eher nachteilig heute. Früher waren sie es nicht, wenn man über Verteidigung nachdenkt.
Aber wie sieht denn das Umland aus? Weil Chongqing hat ja noch super viel Fläche, also neben dieser Kernstadt.
Also die administrative Region ist ungefähr so groß wie Österreich. Also da ist sehr viel Umland und Hinterland und sehr viel andere Städte, also Kreisstädte, aber auch für deutsche Verhältnisse Großstädte noch in diesem Bereich. Das heißt also auch nicht alles ist so hügelig. Also Chongqing ist generell, also auch das Verwaltungsgebiet, relativ hügelig. Man hat aber natürlich auch große Ebenen. Also die Kernstadt wächst aktuell vor allem in Richtung Norden, wo es eher flach ist weiter. Und dann, wenn man mit der Bahn oder auf der Autobahn in das Umland fährt, dann hat man eigentlich alles, also hügelige Landschaften, aber auch immer wieder relativ weite Flächen. Also das ist relativ divers.
Sie waren viel in Chongqing unterwegs, mussten Sie auch. Sie haben zu Chongqings Urbanisierung promoviert. Und die Urbanisierung ist ja Teil der nationalen chinesischen Entwicklungsstrategie. Also es ging und geht darum, regionale und somit auch soziale Ungleichheit zu reduzieren und den Binnenkonsum zu stärken. Welche Rolle spielt Chongqing in der chinesischen Urbanisierungspolitik?
Genau, also Chongqing ist als eine von einigen Städten in den 2000er Jahren dazu auserkoren worden, städtische und ländliche Entwicklung zusammenzubringen, also Integration von Stadt und Land. Und das ist natürlich aufgrund des großen Hinterlands, was Chongqing hat. Das hat es historisch, weil das mal Teil der Provinz Sichuan war. Die ist sozusagen, da hat man ganz viel Hinterland dazugeschlagen, als Chongqing losgelöst worden ist. Und eine der Experimente oder Vorgaben der Zentralregierung war, dass man hier versuchen soll, Landbewohner zu Stadtbewohnern zu machen. Das war auch ein Fokus meiner Dissertation. Ich habe mir angeschaut, wie das funktioniert hat, wie das angenommen worden ist und wie diese Politik, die sich die Regierung ausgedacht hat, generell umgesetzt worden ist. Und im Endeffekt sind viele in die Städte gezogen, um dort aber nicht für sich selber eine Zukunft aufzubauen, sondern um für ihre Kinder sozusagen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Also Verstädterung quasi als Generationenprojekt. Das ist von der Zentralregierung nicht unbedingt so gedacht worden. Das muss man dazu sagen. Die möchten eigentlich, dass die Landbewohner langfristig in die Städte ziehen und nicht aufs Land zurückkehren. Das war bei vielen Leuten, mit denen ich zumindest gesprochen habe, aus den ländlichen Gebieten, nicht unbedingt die Idee.
Gibt es irgendwo einen Punkt, wo dann auch gesagt werden kann, okay, jetzt sind wir fertig mit Chongqing als Urbanisierungsprojekt sozusagen?
Ja, das kann der chinesische Staat, der Parteistaat, der Zentrale wie der Lokale eigentlich immer ganz gut. Man fasst sich halt Ziele ins Auge und die werden in der Regel auch erfüllt, weil die Planer ganz gut wissen, was sie realisieren können mit den zum Beispiel historischen Urbanisierungsraten, wie man die in die Zukunft projiziert. Also das Ziel dieser großen Urbanisierungspläne, die man in den 2010ern hatte, das ist ungefähr 60% Verstädterung, also der Menschen für ganz China, das hat man übererfüllt. Ja, da ist man bei ungefähr über 63% rausgekommen. Das ist natürlich so, weil die Planer können rechnen. Ja, und auch die lokalen Ziele sind erfüllt worden. Das heißt, das nächste Ziel sind 70% bis 2030 in der Regel für China. Das wird man auch ziemlich sicher erfüllen. Also die Leute lassen sich schon in den Städten nieder. Das größere Problem ist vielleicht, man kann natürlich nicht sehen, ob die Leute wieder zurückkehren. Also 70% oder 60% ist eine temporäre Aufnahme. Man zählt nämlich in diese Statistik auch Leute mit rein, die mehr als 6 Monate in den Städten gelebt haben. Man weiß natürlich nicht, ob die dann noch weitere 10 bis 20 Jahre dort leben oder ob die zurückkehren. Aber der Trend ist natürlich ganz klar, also die Verstädterungsrate steigt an.
Okay, wenn ich da jetzt weiter denke, also über die Urbanisierung hinaus, dann denke ich auch an die Stadtplanung. Ich finde es immer wieder verblüffend, wie schnell Städte oder Viertel in China errichtet werden. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und China, wenn es um die Stadtplanung geht?
Es gibt ein paar Unterschiede. Zum einen ist in China Stadtplanung immer noch eine eher, man kann sagen, technische Disziplin. Stadtplanung wird als etwas angesehen, was man sehr rational planen kann, auch eher mathematisch oder aus der Sicht von Ingenieuren. In Europa, in Deutschland ist Stadtplanung eher, ich würde sagen, ein iterativer Prozess oder eine Art, man kann sagen, auch Kommunikation zwischen Planern und der Bevölkerung. Das macht man offiziell in China auch. Also man redet offiziell mit der Bevölkerung, aber häufig auch mit der Bevölkerung in Form von Experten. Also es ist weniger ein Prozess, der Kommunikation wirklich zwischen Planern und Bevölkerung darstellt, sondern man plant ganze Stadtviertel in sehr großem Maßstab. Und ich würde sagen, Deutschland ist das ein Prozess, der ist natürlich viel langsamer und auch viel mehr ein Prozess, der noch beeinflusst werden kann. Also zum Beispiel Klagen stoppen häufig Planungsprozesse oder verzögern die. Das ist in China seltener der Fall. Ja, also es ist weniger mit der Bevölkerung im Hinterkopf die Planung, sondern eher mit dem Ziel, möglichst rasch Strukturen entstehen lassen zu können und dann damit auch das Wirtschaftswachstum voranzutreiben und natürlich die Verstädterung.
Also nicht nur die Berglandschaft, sondern auch die gezielte Urbanisierung haben Chongqing zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine Frage zum Schluss an Sie, Florian Tünken von der Universität Würzburg. Was ist Ihr Lieblingsort in Chongqing?
Mein Lieblingsort in Chongqing, das ist schwierig. Ich mag viele Orte in der Stadt. Ein Ort, den ich in den letzten Jahren neu entdeckt habe, den ich sehr gern mag, ist die alte Gelddruckfabrik auf dem Irling. Das ist so eine alte Gelddruckfabrik aus der Republikzeit, die man zum Glück nicht abgerissen hat und die man so zu einem Inkubator, touristischen Ort umgewandelt hat. Die ist sehr interessant. Allerdings, als ich letztes Mal da war, war die alle sehr überlaufen von Personen. Das fand ich dann leider schon nicht mehr so schön. Also das heißt, nächstes Mal schaue ich mal nach einem anderen neuen Ort, der vielleicht interessant sein könnte. Ich habe gehört, dass die neu umgewandelte Stahlfabrik, die man in ein Museum umgewandelt hat, auch ganz interessant sein soll.
Vielen Dank an Sie, Herr Florian Tünken. Und die gleiche Frage geht an Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Dein Lieblingsort in Chongqing ist?
Der Hotpot-Laden. Oder einer von den 10.000, die es in der Kernstadt allein geben soll. Also da wird mir, glaube ich, nicht langweilig, da kann ich mich durchfuttern.
Noch ein Food-Fun-Fact für euch. Das größte Hotpot-Restaurant der Welt, das ist in Chongqing. Das ist das Pipa Shiwei-Xian Huoguo-Restaurant, also das Pipa Yuan Shiwei Hotpot-Restaurant. Es wurde am 26. Juli 2022 vom Guinness World Records offiziell anerkannt und bietet Platz für 5.851 Gäste gleichzeitig. Und so könnt ihr euch das Restaurant vorstellen. Es ist terrassenförmig an einem steilen Hügel gebaut und die Gäste haben einen fantastischen Panoramablick auf die Stadt. Und es ist natürlich riesig. Und das kommt dann auch schon mal vor, dass die Gäste so bis zu 30 Minuten zu Fuß vom Parkplatz zum Tisch gehen müssen. Aber so hat man dann eben genug Bewegung vor und nach dem Essen. Hotpot-Restaurants gibt es übrigens auch genügend in Deutschland. Ob es Chongqing-Style-Hotpot ist, das muss man dann eben immer gucken. Das variiert dann immer je nach Restaurant. Und ob die Schärfe an die an Chongqing rankommt, das ist dann die weitere Frage. Hotpot wird überall in China gegessen und es gibt ja eben auch nicht scharfe Hotpots. Das war die Chongqing-Folge von Welt macht China. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen und ihr könnt uns jederzeit schreiben an weltmachtchina@rbb-online.de. Und wenn ihr jetzt noch mehr Podcast-Stoff braucht, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Warum wird die Monsunzeit dieses Jahr in Myanmar zur Herausforderung? Wie bereiten sich die Finnen auf den Ernstfall vor? Und wieso emigrieren auf einmal weiße Flüchtlinge aus Südafrika in die USA? Das alles erfahrt ihr im Weltspiegel-Podcast. Im Gespräch mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten liefern euch die Hosts Hintergründe und Zusammenhänge zu einem spannenden Thema, damit ihr wisst, was die Menschen vor Ort gerade bewegt. Den Weltspiegel-Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eisel, Fanny Michaelis, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Florian Tünken von der Sinologie der Universität Würzburg. Technik und Ton, Miki Hirsprich und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Eva Lambi-Schmidt, Axel Dorloff, Astrid Freieisen und Marc Krüger. Bis dann und habt einen schönen Sommer.